Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der AfD-Vorsitzende Meuthen kann im parteiinternen Machtkampf einen Erfolg verbuchen. Auf einem Bundeskonvent im sächsischen Lommatzsch fiel heute ein Antrag mit dem Ziel durch, Meuthen eine Missbilligung auszusprechen. Hintergrund ist der Streit über die zeitweilige Aufhebung der Parteimitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Kalbitz, einem Wortführer des nationalvölkischen Lagers. Der knappe Vorstandsbeschluss dafür war auf Meuthens Initiative hin erfolgt, hatte aber vor Gericht keinen Bestand.
Für AfD-Chef Meuthen war es heute ein wichtiger Stimmungstest. Wie steht die Partei zum Ausschluss vom Brandenburger AfD-Chef Kalbitz? Im sächsischen Lommatzsch kam der Parteikonvent zusammen. In einem Antrag sprechen Delegierte von parteischädigendem und zersetzendem Verhalten Meuthens und von möglichen personellen Konsequenzen. Doch nach mehreren Stunden Diskussion stärkt eine knappe Mehrheit Meuthen den Rücken.
Ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass eine Spaltung immer Zerstörung ist und destruktiv ist und dass nichts von dem, was ich getan habe, je in der Absicht geschehen ist, destruktiv oder zersetzend zu arbeiten.
Seit gestern war der Druck auf Meuthen noch mal gestiegen. Das Berliner Landgericht hatte entschieden, dass Andreas Kalbitz zunächst weiter Mitglied der AfD ist, bis ein Parteischiedsgericht entscheidet. Für Kalbitz ein Etappensieg.
Das ist eine gute Entscheidung. Und jetzt geht es darum, dass man sich aller unterschiedlichen Positionen in der Hinsicht wieder auf die sachliche politische Arbeit konzentriert.
Kalbitz' Unterstützer bringen sich weiter gegen Meuthen in Stellung. Thüringens Landeschef Höcke schreibt: Zum dritten Mal in unserer sehr jungen Parteigeschichte will also einer unserer Bundessprecher Teile der Partei mundtot machen oder sogar aus der Partei drängen. Er redet nicht nur von Spaltung, er will gegen den Mehrheitswillen spalten. Ärger droht Meuthen zudem in einer Parteispendenaffäre. Sein früherer Büroleiter behauptet in einer eidesstattlichen Versicherung, Meuthen sei bewusst gewesen, dass eine Unterstützung aus der Schweiz rechtlich zweifelhaft war. Meuthen weist das zurück und hat beim Konvent in der Machtfrage einen Punktsieg errungen.
Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönjes in Nordrhein-Westfalen hat das Unternehmen seine Verantwortung eingeräumt. Firmenchef Tönjes entschuldigte sich und kündigte gravierende Veränderungen an. Einen Rücktritt lehnte er ab. Inzwischen sind 1029 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Alle 6500 Mitarbeiter sind in Quarantäne. Um eine Abriegelung der gesamten Region zu verhindern, haben sich die Behörden im betroffenen Landkreis Gütersloh Zugriff auf Personalakten und 1300 Mitarbeiteradressen verschafft.
Es sind enorm hohe Infektionszahlen, die der Kreis Gütersloh heute gemeldet hat. Trotzdem sei der Hotspot weiterhin auf das Unternehmen Tönjes, besonders die Schweinezerlegung in dem Betrieb, beschränkt, wo 2/3 der Mitarbeiter positiv getestet wurden. Harsche Kritik übte der Kreis Gütersloh an der Unterstützung von Tönjes bei der Beschaffung der Adressen aller Mitarbeiter. Erst als Behörden selbst gestern Abend ins Unternehmen kamen, hätten um 1:30 heute Nacht endlich alle Wohnadressen festgestellt werden können.
Das Vertrauen, das wir in die Familie, in die Firma Tönjes setzen, ist da auf null. Wir haben gestern Morgen eine Adressliste gekriegt. Da waren, sag ich mal, 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Adresse.
Die Tests an 7000 Mitarbeitern laufen. Am späten Nachmittag dann äußerte sich Firmenchef Clemens Tönjes zu den Vorwürfen. Sie befänden sich in ihrer größten Krise. Sie würden alles tun, um den Krisenstab zu unterstützen. Doch von den Werkvertragmitarbeitern dürften sie aus rechtlichen Gründen keine Adressen speichern und die Subunternehmer hätten auf den Datenschutz verwiesen.
Die Dienstleister haben nicht alle mitgespielt, haben sich dahinter verschanzt. Dann haben wir Druck aufgebaut, haben die Behörde um Hilfe gebeten und gesagt, gebt uns eine Verordnung oder eine Anordnung, damit wir Druck aufbauen können.
Tönjes kündigte einen grundlegenden Umbruch in der Fleischbranche an.
So werden wir nicht weitermachen. Und das sage ich auch nicht nur als Tönjes, als Firma Tönjes oder Unternehmer. Wir werden diese Branche verändern. Das steht fest.
Doch die Bürger im Kreis Gütersloh sorgen sich darum, dass die Mitarbeiter die Quarantäne nicht einhalten könnten und das Virus sich weiter verbreitet. 7000 Tönjes-Beschäftigte sind nun unter Quarantäne und werden durch die Polizei kontrolliert. In Ferl wurde eine Quarantänezone eingerichtet, wo 670 Tönjes-Mitarbeiter wohnen, um sicherzustellen, dass die Menschen wirklich zu Hause bleiben.
Wegen der Corona-Ausbrüche in mehreren Fleischbetrieben ist die Diskussion über die Arbeitsbedingungen neu entfacht. Die katholische Kirche prangert die, Zitat, Ausbeutung und sklavenähnlichen Praktiken an, bei denen Migranten aus Osteuropa als billige Arbeitskräfte mitten in Deutschland missbraucht würden. Auch Bundesarbeitsminister Heil dringt auf schnelle Schritte zum Schutz der Beschäftigten. Noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit da sei, müssten Kontrollen verschärft werden, sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
In Göttingen haben Bewohner eines unter Quarantäne stehenden Wohnkomplexes Polizisten mit Gegenständen beworfen und einige verletzt. Eine Behördensprecherin sagte, der Unmut der Menschen über die Corona-Maßnahmen sei offenbar immer größer geworden. Mehrere Bewohner hatten versucht, die von der Stadt aufgestellten Zäune zu überwinden. Dann sei die Polizei aus dem Gebäude heraus beworfen worden. Die Stadt Göttingen hatte heute mit der zweiten Testreihe begonnen. Rund 700 Menschen stehen dort unter Quarantäne.
Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof plant, auch 20 von 30 Filialen der Tochter Karstadt Sports zu schließen. Betroffen sind nach Informationen des WDR unter anderem Niederlassungen in Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg und München mit insgesamt 700 Arbeitsplätzen. Gestern hatte der Konzern angekündigt, 62 der insgesamt 172 Warenhäuser aufzugeben. Die Vorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Amthor haben Forderungen nach einem Lobbyregister für den Bundestag Schub verliehen. Auch aus der Union gibt es jetzt zustimmende Signale. Es geht darum, Kontakte von Parlamentariern zu Firmen und Lobbyisten transparenter zu machen. Der CDU-Politiker Amthor war wegen seines Einsatzes für ein US-Unternehmen in die Kritik geraten. Als Folge gab er gestern bekannt, nicht mehr für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zu kandidieren.
Es gibt viel zu besprechen gestern Abend beim Treffen des CDU-Landesvorstands Mecklenburg-Vorpommern. Parteiintern nimmt Amthor nach eigenen Angaben umfassend Stellung zu den Vorwürfen und zieht Konsequenzen. Man müsse bereit sein, persönliche Ziele hinter das Wohl der Partei zu stellen.
Deshalb habe ich mich an dieser Stelle heute trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch auch aus den eigenen Reihen entschieden, dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehe.
Die Vorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten haben in Berlin Schwung in die Debatte um ein sogenanntes Lobbyregister gebracht. CDU und CSU hatten bisher Vorbehalte. Die Grünen fordern es dagegen schon lange.
Wir brauchen Klarheit über Lobbyismus. Wir brauchen Klarheit über alle Nebentätigkeiten. Und wir brauchen einen legislativen Fußabdruck, damit wir wissen, wie Lobbyisten auf Gesetze eingewirkt haben. Es darf keinen weiteren Schutz der Union bei Korruption geben. Da muss jetzt endlich etwas passieren.
Durch den Fall Amthor steigt der Druck auf CDU und CSU nun doch mitzumachen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse Brömer, stellte heute klar, eine Einigung sei möglich. Ein Lobbyregister wird kommen. Die Frage ist nur noch, wie es aussehen soll. Dazu gibt es im Bundestag nämlich noch keine inhaltliche Einigung zwischen Union und SPD.
7 Wochen vor der Präsidentenwahl in Belarus sind bei erneuten Protesten mehr als 100 Anhänger der Opposition festgenommen worden. In der Hauptstadt Minsk hatten sich trotz Repressionen hunderte Menschen spazierend und applaudierend versammelt, um Oppositionspolitiker bei ihrer Kandidatur zu unterstützen. Diese konnten bis gestern Unterschriften sammeln, um im August gegen den autoritären Amtsinhaber Lukaschenko antreten zu können. Anlässlich des Weltflüchtlingstages haben Politiker, Helfer und Kirchenvertreter einen verstärkten Schutz von Menschen auf der Flucht angemahnt. Dies sei gerade in der Corona-Pandemie eine Notwendigkeit, die oft über Leben und Tod entscheide, sagte Bundesaußenminister Maas. Deutschland ist weltweit das 5. Aufnahmeland. Ende 2019 lebten hierzulande 1.150.000 anerkannte Flüchtlinge. Eine Aktion des UNHCR will auf ihre Situation aufmerksam machen.
Ich bin entkommen.
Mit meinen Kindern.
Meinem Bruder.
11 Schauspieler leihen Flüchtlingen ihre Stimme. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, will mit dieser Aktion sensibilisieren für die Not Geflüchteter.
Mit meinem Leben.
Eine Reise ins Ungewisse hat auch Gebrabes Gilemarian hinter sich. Er kam 2014 aus Eritrea. Mittlerweile macht er in Stuttgart eine Ausbildung zum Schreiner. Der Weg dahin war voller Hindernisse.
Die Papiere schwierig, Sprache schwierig, Arbeit zu finden schwierig. Wenn du ein Ziel hast, das ist so, geht einfach.
Die Integration auf dem Arbeitsmarkt ist für viele Flüchtlinge schwer, auch wegen fehlender Berufsabschlüsse. Trotzdem gibt es Fortschritte. Im Januar 2015 hatten knapp 26% eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. Anfang 2020 waren es 10% mehr. Deutschland ist weltweit das fünftgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge. Eine Herausforderung vor allem für die Kommunen.
Es ist ja keine Gruppe, die jetzt aus einem Land kommt. Es sind ganz viele Länder. Und sich darauf einzustellen, auch genügend Freiwillige immer wieder zu motivieren und zu finden, das ist schwierig. Aber die Kommunen werden das meistern. Wir haben ja auch gar keine Alternative.
Gebrabes Gilemarian absolviert nächste Woche seine Abschlussprüfungen zum Schreiner. Er will mit seiner Familie in Deutschland bleiben.
In der Fußball-Bundesliga hat sich Mainz 05 am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Die Rheinhessen besiegten den Tabellenvorletzten Werder Bremen mit 3:1.
Mainz in den roten Trikots geht nach 25 Minuten in Führung. Bremens Sargent und Gebrselassie können zunächst noch klären, dann aber trifft Quaison zum 1:0. Mainz reicht ein Sieg zum Klassenerhalt. Noch vor der Pause erhöht Boetius nach toller Vorarbeit von Lazar auf 2:0. Die Bremer, die selbst ein Erfolgserlebnis brauchen im Abstiegskampf, scheinen früh geschlagen. Nach dem Wechsel aber gibt es noch einmal Spannung, als der Japaner Osako zum 1:2 verkürzt, aus Bremer Sicht. Zum Ausgleich oder gar zum Sieg für Werder reicht es aber nicht. Der eingewechselte Fernandes trifft in der 85. Minute zum 3:1 Endstand. Mainz spielt nächste Saison zum 12. Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen braucht hingegen am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln unbedingt einen Heimsieg, um eine Chance zu haben, wenigstens den Relegationsplatz noch zu erreichen.
Riesenjubel beim FC Augsburg. Das Team von Heiko Herrlich hat durch ein 1:1 in Düsseldorf den Klassenerhalt klargemacht. Den besseren Start erwischt die Fortuna. Der Treffer von Ruven Hennings wird allerdings nach Videocheck von Schiedsrichter Siebert korrekterweise zurückgenommen. Eihahn zuvor mit der Hand am Ball. Die Führung für Augsburg dann fast im Gegenzug, 10. Minute. Florian Niederlechner vorbei an Eihahn, cool zum 0:1. Niederlechner an über der Hälfte aller Augsburger Tore in dieser Saison beteiligt. Uwe Röslers Team schüttelt sich kurz und antwortet prompt. Ruven Hennings mit dem Ausgleich in der 25. Minute, für Hennings bereits das 15. Saisontor. Im zweiten Abschnitt sind die Gäste dem Sieg ein bisschen näher. Die größte Gelegenheit hat Niederlechner, 71. Minute. Am Ende bleibt es beim 1:1. Düsseldorf hat nur noch die Relegation im Blick, aber die am letzten Spieltag in der eigenen Hand.
Und hier die weiteren Ergebnisse. München-Freiburg 3:1, Leipzig-Dortmund 0:2, Hoffenheim-Union-Berlin 4:0, Hertha-BSC-Leverkusen 2:0, Schalke-Wolfsburg 1:4, Köln-Frankfurt 1:1, Paderborn-Mönchengladbach 1:3. Die Tabelle. Hinter Meister München belegen Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach die weiteren Champions-League-Plätze. Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim aktuell auf den Europa-League-Rängen. Die zweite Hälfte auch in der kommenden Saison erstklassig: Hertha BSC, Schalke, Union Berlin, Mainz, Köln und Augsburg. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz muss noch zittern. Bremen vorletzter, Paderborn steht als Absteiger fest. Die Lottozahlen: 1, 2, 7, 11, 14, 40. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. Juni.
Von Westeuropa her dehnt sich ein Hoch weiter aus. Einige Regionen verbleiben aber noch unter Tiefdruckeinfluss. Heute Nacht kann es im Süden noch einzelne Schauer geben. Von Vorpommern bis zum Erzgebirge, in Ostbayern und an den Alpen regnet es gelegentlich. Sonst ist es trocken. Und morgen oft freundlich. Ganz im Osten und Süden noch dichte Wolken und örtlich Regen. Ab dem Nachmittag auch im Westen und Nordwesten wolkiger und stellenweise etwas Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von 15 bis 7 Grad. Morgen werden in Vorpommern 17, am Oberrhein 27 Grad erreicht. Am Montag Sonne, Wolken, im Osten und Süden zunächst noch gebietsweise etwas Regen. Dienstag und Mittwoch dann überwiegend sonniges, trockenes und sehr warmes Sommerwetter.
Um 23.25 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Mehr als 1000 Infizierte, null Vertrauen. Der Behördenfrust über Fleischfabrikant Tönnies und Konfrontation in Tulsa. Warum Trumps Wahlkampfauftakt kaum umstrittener sein könnte. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.